Wir sind hier zu Gast bei der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth in deren Lounge neben dem Festspielhaus. Und von hier aus heiße ich Sie ganz herzlich willkommen bei der traditionellen Kritikerrunde, Kritikerinnenrunde nach der Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele. Wir wollen an diesem schönen Sommerabend bei lauem Wetter den Opernabend, den wir gerade erlebt haben, Revue passieren lassen und die ganz frischen Eindrücke von der Vorstellung diskutieren. Und da freue ich mich sehr, dass hier bei mir eine Kollegin und zwei Kollegen anwesend sind, die gerade direkt aus dem Zuschauerraum des Festspielhauses gekommen sind. Von der Zeitung Die Zeit, Christine Lemke-Mattwey, von der Zeitung Die Welt, Manuel Bruck und von BR Klassik, Bernhard Neuhoff. Hallo zusammen, guten Abend.
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ja, 2,5 Stunden Musiktheater sind vorbei und ich würde gerne damit einsteigen, jeden und jeden hier in der Runde zu bitten, in vielleicht einem Satz oder einem Wort oder auch einem Geräusch möglicherweise auszudrücken, was diese Inszenierung von Dmitri Tscherniakow erzählt.
Frau Lemke-Mattwey. Ich habe eben schon das Geräusch gemacht, als wir vorgewarnt worden sind. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mir ist das Ganze irgendwie ein Rätsel. Es scheint mehr um Rache als um Treue und um Liebe oder gar Erlösung zu gehen.
Rache oder Treue, haben Sie das auch gesehen, Manuel Bruck?
Ich habe vor allem sowas wie eine nordische Netflix-Serie gesehen, also sozusagen zwischen diesen Backsteinhäusern, die da rumgefahren sind und wo es dann eben mal wieder um eine Familienaufstellung geht und wo dann sozusagen die dunklen Geheimnisse der Familie rauskommen und es endet alles in einem Amoklauf.
Bernhard Neuhoff, was wäre...
Ja, ganz kurz könnte man sagen, es ist ein Mystery-Thriller. Die Frage ist, der ist sehr, sehr spannend erzählt, sehr packend. Die Frage ist nur, was hat er mit dem Text zu tun und mit dem eigentlichen Problem, das Wagner stellt? Habe ich ähnliche Probleme wie Christine Lemke und ich schließe mich ihrem Geräusch ein bisschen an.
Du kannst ja nochmal im Chor versuchen. Ja.
Genau, aber enorm unterhaltsam.
Wir werden gleich direkt ins Detail gehen, um es nochmal kurz zu fassen. Dmitri Tscherniakow greift offenbar wie so oft auf sein altbewährtes Mittel zurück und versucht, Psychologie zu erzählen in einem Setting, was ein bisschen an vielleicht der Besuch der alten Dame erinnert. Also der Holländer kommt zurück, versucht offenbar ein Trauma zu verarbeiten. Möglicherweise hat dieses Dorf seine Mutter in den Selbstmord getrieben, das wird angedeutet.
Ja, ist es denn? Es wird schon,
das wird schon sehr handfest nachvollzogen.
Das kann man sagen, das ist deutlich erzählbar.
Am Anfang steht, es ist sein Traum, es ist sein immer wiederkehrender Traum. Also es könnte
es ist sein Traum, aber die Frage ist halt, ist es nur sein Albtraum oder ist es eben der Traum dessen, was er erlebt hat, was er jetzt wieder erlebt? Das löst sich natürlich am Schluss auch nicht auf, dass du jetzt erzählt bekommst, hat er da jetzt eben wirklich nur Fantasie oder ist es Realität? Es ist natürlich wieder mal das alte Problem, mögen wir das oder mögen wir das nicht, dass eine Ouvertüre inszeniert wird. Tscherniakow tut das halt immer. Tscherniakow startet immer mit einer Sprechblase, im Grunde wie auch hier. Und was ich interessant finde bei Tscherniakow ist, im Gegensatz zu seinen russischen Opern, die er ja auch gerne und viel inszeniert, wo gerne Folklore, Historie, sozusagen all das, was er jetzt hier nicht macht, eben Gespenster und Übersinnliches und einen, der dazu verdammt ist, auf den Meeren zu fahren, das macht er komischerweise in seinen Wagner-Inszenierungen nicht. Da versucht er immer sozusagen alles Mythologische auszublenden, ob das jetzt sein Tristan an der Berliner Staatsoper war oder was hat er noch gemacht? Parsifal. An der Berliner Staatsoper. Ja. Also da merkt man immer ganz deutlich, er will sehr, sehr realistisch erzählen und eben auch sehr Foto, Film, TV realistisch. Aber da fehlt dann natürlich meistens doch irgendwas, weil Wagner wollen wir dann doch ein bisschen anders haben.
Bernhard Neuhoff, hat dir auch was gefehlt?
Ja, also zunächst mal, wie gesagt, es ist ein sehr unterhaltsam, gut gemachter Bühnenabend in dem Sinne, als ich eine Story erzählt bekomme, die mich irgendwie interessiert. Also ich merke, da kommt jemand, der hat eine Rechnung offen und die wird er auf jeden Fall begleichen. Und ja, das hat einfach so eine Art Krimi, Thrill und ich will wissen, wie es weitergeht. Er hat auch sehr, sehr großes Geschick in der Personenführung. Also gerade so Szenen wie Erik und Senta, wenn die ihr erstes großes Gespräch haben, wie die da miteinander umgehen, wie Senta gezeichnet wird als eine Person, die einfach enorm großes Bedürfnis hat, aus dieser Enge der Dorfwelt auszubrechen. So eine Art, ja, sie hat als Einzige eben so eine rote Strähne, sie ist so ein bisschen flippig, sie hat eine sehr extravagante, extrovertierte Körpersprache, alle anderen sind eher so geduckt und sie ist jemand, die einfach immer aufspringt, die große Schritte macht und Erik wird auch sehr starke Personenregie erstmal. Muss man erstmal sagen, ist handwerklich echt richtig gut gemacht, der Abend.
Das mag ging's alles sein. So? Nee, mir ging es überhaupt
nur,
nicht
was
so.
Hilft's?
Nein,
was hilft?
Gar nichts, null.
Weil, weil diese Krimi-Handlung, die er da sehr geschickt erzählt, die ergibt mit der eigentlichen Handlung von Wagner und mit dem Problem, das Wagner stellt, eigentlich keinen wirklichen Mehrwert. Das ist einfach irgendwie draufgeklatscht. Es hätte auch auf eine andere Oper draufklatschen können. Und ich meine, wir haben diesen Holländer, der kann nicht sterben. Das ist ja schon mal das Erste. Da ist jemand, der kann nicht sterben und der ist irgendwie ein Outcast. Und wir fragen uns, warum. Und es ist ja irgendwie klar, dass da Wagner sich auch als Künstler in dieser Figur spiegelt. Und da ist hier jetzt ja gar nichts. Also der ist ja überhaupt nicht, der hat zwar natürlich einen Grund, warum er so ein Killer wird und warum er dieses Städtchen in Schutt und Asche legt und Leute von seinem Killerkommando dann am Schluss dann in den Chor reinballern lässt. Da werden ja wirklich mehrere Leute ermordet. Er hat zwar einen Grund dafür, aber der ist ja relativ trivial. Ich meine, der hat halt eben Rache zu üben. Und ja, okay, der Besuch der alten Dame. Aber eine wirkliche Gesellschaftsstudie wie bei Dürrenmatt wird hier ja auch nicht draus. Es geht ja jetzt auch nicht um eine wirklich gesellschaftliche Frage, sondern es ist einfach eher so.
Es ist auch kein. Es ist auch kein Wagnersches Lösungsdrama, wie immer man diesen Schluss dann deuten will oder in welcher Fassung man sich dem ganzen Stück nähert oder in welchen Veränderungen auch der Partitur. Ich muss sagen, mich hat das Ganze 0, Josef interessiert. Ich habe irgendwann zu Beginn der Ouvertüre festgestellt, irgendwas mit Familienaufstellung, irgendwas mit Psychoanalyse, irgendwie so, die Figuren kann man schon auch zuordnen zueinander. Ich fand die Optik, das Bühnenbild grau in unattraktiv. Ich mochte da auch gar nicht mehr so richtig hingucken. Man ist auch wahnsinnig weit weg, weil alles relativ weit hinten spielt. Ich finde, die einzige Person, wo etwas wie Atmosphäre, etwas wie Energie sich einstellte an diesem Abend, ist wirklich die Gregorian als Center. Ich muss sagen, die Männer haben mich überhaupt nicht interessiert. Das ist der Daland so eine unattraktive Figur, auch weil er so der Spießer ist, der so ein bisschen verkaufte brautmäßig seine Tochter eben da ausliefert und zu Geld machen will. Das mag in der Rolle liegen, aber ich fand auch Zeppenfeld so in seinem Überspiel, ja, in diesem immer so nochmal deutlich machen, jetzt bestelle ich nochmal 2 Bier in der Bar und ich zahle auch gleich, oder der andere steckt sich da und eine Zigarette an. Das ist so wirklich so für die ganz Blinden unter den Operngängerinnen.
Also Sie fanden es auch nicht unterhaltsam?
Ich fand es auch wirklich, nein, mich hat es nicht interessiert, weil es mit dem Stück nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte. Und weil ich immer gesehen habe, manchmal waren so musikalische Akzente dann so in Szene übersetzt. Das kann ich schon überhaupt nicht ausstehen. Ja? Ich habe ja Ohren zu hören. Ja? Das muss man mir nicht nochmal zeigen. Also ich fand wirklich, es war das Stück hätte Senta heißen müssen. Und dann auch dieser Amy Winehouse-Verschnitt, der da so ein bisschen angelegt war in der Rolle oder in der Interpretation von Asmik Gregorian. Ja, auch der läuft sich nach einer Weile tot. Sie kommt ja an ihre Grenze. Da ist ja auch nicht viel Entwicklungspotenzial da. Da kann sie sich immer noch mal, gegen die Wand treten und immer noch mal sich aufbäumen und immer noch mal so irgendwie mit den Fäusten in der Luft. Aber ich weiß nicht, es hatte wenig szenischen Zug und das hat mich enttäuscht.
Vor allen Dingen, es wird auch nicht richtig klar, warum sie jetzt auf den Holländer eigentlich steht.
Ja.
Also insofern. Ja,
sie will das von Anfang an, dann kommt er um die Ecke, dann sagt man, ja, da ist er doch, dann nimm ihn doch, was, warum sperrst du dich denn so?
Natürlich jetzt auch in dieser sozusagen fotorealistischen Interpretation, wo kommt jetzt dann das Foto her, dass sie da plötzlich aus
ja, dem schön groß.
Genau. Weil er hat eine Vorgeschichte.
Ja bei ja ihm. Klar, aber sie kann ihn ja eigentlich nicht kennen, weil er kommt ja jetzt quasi sozusagen als der Fremde wieder ins Dorf, der da sein Geheimnis erst langsam enthüllt. Ich muss sagen, in der ersten Szene, also wo sozusagen kein Schiff natürlich, kein Wasser natürlich auftaucht, wo der da quasi wieder ins Dorf kommt und sich in die Kneipe setzt. Das fand ich natürlich schon ganz schön, weil du weißt natürlich, eigentlich geht es da um Schiffe und so weiter. Und wie wird das jetzt umgesetzt?
Und na, eben es sind natürlich die seelische Naturgewalt, ja, lieber dass Manuel. Da immer wieder
Bier bestellt wird und dass der Holländer also brav seine Rechnung zahlt, obwohl ja. er als Geist das ja eigentlich ja, nicht tun, ja. tun würde. Da habe ich so ein bisschen vor mich hingelächelt. Aber das sind im Grunde ja so Kleinigkeiten, um die es im Endeffekt ja nicht geht.
Er ist ja auch gar kein Geist in dieser Inszenierung.
Und das Interessante ist, ich dachte eigentlich, nachdem die Mutter da sozusagen sehr enigmatisch da irgendwie vom Galgen, vom Frachtkran da runterhängt und springt. Ich hatte eigentlich erwartet, da man ja nun erwartet, auch Senta springt am Schluss von irgendwas runter, also so hört sich's ja eigentlich. Ich hatte eigentlich gedacht, dann wäre natürlich dieses Erlösungs- oder Rachemotiv noch ein bisschen irgendwo aufgegangen, dass er sie dazu treibt, dass sie quasi den gleichen Tod wie die Mutter stirbt, also wie seine Mutter stirbt.
Ja, man
also,
dass wartet darauf, dass der Kreis sich schließt.
Weil
ja.
das ist so natürlich so das Typische und das wäre auch quasi das Bild, dass das umsetzen würde, wenn sie da statt vom Felsen da runterspringt. Aber dass wir nun ausgerechnet als Auflösung gezeigt bekommen, dass Frau Mari dann sozusagen den bösen Buben da erschießt, irgendwie damit die Dorfordnung wiederhergestellt ist und sie ihren Daland behalten kann, das ist natürlich dann arg verbogen.
Ja, das ist das Vibe der Zukunft.
Wie ging es, ja. Wie ging es dir mit dieser verweigerten Erlösung am Ende, die da stattfindet? Das siehst du es als verweigerte Erlösung?
Ja, absolut, natürlich. Aber es war ja von vornherein auch nie nach Erlösung gefragt worden. Insofern wurde die Erlösung nicht erst am Ende verweigert, es wurde das Thema verweigert.
Na, es erlösen sich die Frauen dann eigentlich, weil die fallen sich dann erstaunlicherweise
genau,
in die Arme.
Genau, die eine knallt also den Bösen ab und die andere fängt sie auf.
Und die andere ist dann plötzlich irgendwie wieder bei ihr, irgendwie ohne dass sie jetzt ja eigentlich wissen könnte, wer der eigentlich ist.
Ja. Also ich stimme dir, liebe Christine, nicht ganz zu, dass du sagst, es müsste eigentlich Senta heißen, weil gerade bei ihr klafft, finde ich, dramaturgisch auch total, also da klappert einfach, da klafft eine Lücke, weil wir erfahren nicht, warum steht sie auf den Holländer, wir erfahren nicht, woher hat sie das Foto, warum hat sie schon immer auf ihn gewartet.
Nein, inszenatorisch meinte ich das gar nicht, sondern wirklich von der Sängerinnenfigur und von der Präsenz her.
Das war natürlich einfach als Bühnenfigur war Asmik Grigorian natürlich gigantisch. Wir haben es ja auch gerade gehört, wie sie bejubelt wurde.
Ja.
Nö, das war also insofern ein geschickt erzählter Krimi, der auf irgendwie
so
völlig beliebige Art auf die Handlung draufgesetzt wurde und die Fragen, die die Oper eigentlich stellt, nicht beantwortet hat.
Nee, es blieb dann doch in der Vorabendserie und nicht in der Primetime.
Genau.
Dann reden wir halt über die Musik, die ist ja zum Glück auch noch da und da fangen wir am besten mit der Debütantin des Abends an, Oksana Liniw, zum ersten Mal im Orchestergraben hier in Bayreuth. Stellt sich als erstes natürlich wie immer die Frage, hatte sie die Akustik denn im Griff? Christine Lemke macht.
Na, sie hatte natürlich erschwerte Bedingungen, dadurch, dass der Chor ja zugeschaltet worden ist von der Probebühne. Und Holländer
die
ist
Hälfte.
Ohne die Hälfte des Chores. Also man sah auch singende Menschen unter den...
Die aber nicht singen.
Nee? Die singen nicht. Die gespielt haben, haben alle nur stumm gespielt.
Haben nur gemimt,
sozusagen. Und das fand ich erstaunlich, außer an ein paar Momenten. Erstens, wie zusammen das war und zweitens eben auch, wie wenig man das gemerkt hat eigentlich. Also wie gut das akustisch war. Ich war in Zürich, wo die ja auch akustisch zuspielen.
Noch paar Kilometer weiter weg. Ja.
Und da klang das wirklich, vor allem du konntest den Chor nicht situieren, wo der herkommt. Und da finde ich, das haben sie erstaunlich gut hingekriegt.
Aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass die Akustik ein bisschen
Stellen.
Flacher
ja,
ist, irgendwie, als
ja,
wenn sie wirklich aus dem Raum gekommen wäre.
Es war aber schön gelöst.
Aber also es
klang
es war
sehr homogen, es war Teil
Ich wollte
des
sagen, sie hatte wirklich erschwerte Bedingungen. Holländer ist ohnehin ein sauschweres Stück für dieses Haus. Sie hat sich sehr mit den verschiedenen Fassungen der Partitur beschäftigt. Ich glaube, das hat was gebracht. Sie weiß ganz genau, was sie macht. Sie weiß ganz genau irgendwie die musikalischen Zielpunkte, auf die sie hinsteuert. Mir war es trotzdem so ein bisschen, es hatte einen unglaublichen Zug von Anfang an. Mir war es ein bisschen zu stramm. Ich glaube, manchmal ist so deutsche romantische Oper, die ja da doch sehr deutlich noch durchblitzt, so ein bisschen weicher, so ein bisschen auch mal was zurückgeben, auch mal ein bisschen irgendwie warten, was passiert jetzt und so. Und sie war immer so richtig so mit der Kandare irgendwie. Ist aber, glaube ich, ihre Art. Ja, das hat jetzt gar nicht so was mit dem Haus hier besonders
zu tun. Ich sehe Nicken,
Herr Bruch. Ich denke, sie hat natürlich jetzt hier auch gerade jetzt so bei dem ersten Abend natürlich auf Sicherheit dirigiert. Und wenn ich überlege, was wir hier schon auch für Dirigenten haben einkrachen hören mit berühmten Namen, die hier zum ersten Mal war. Dafür muss ich dann sagen, mit das schwerste Stück, das man in Bayreuth machen kann, eben mit diesen Übergängen, eben mit diesem leichten und auch mit der fehlenden Lautstärke, eben die ich in einem normalen Opernhaus bei dem Stück habe, wo das doch noch lauter rausknallen kann. Ich finde, das hat sie doch gut gelöst, auch von der Dynamik her. Die Übergänge hat sie sehr gut gemacht. Es war noch ein bisschen musterschülerhaft, also das gemerkt, sozusagen, wie du sagst, Christine, sehr abgezirkelt. Ich denke, das wird sich noch einspielen. Aber ich muss sagen, Hut ab, Respekt. Also und wir wissen auch, dieses Orchester ist auch nicht einfach. Und jetzt wollen wir zwar nicht das alte Frau-Männer-Problem da aufmachen, aber das hat sie ordentlich hingekriegt. Also sie ist eine Kämpferin und das hat sie heute wieder
und
gezeigt.
Und es ist echt nett, der Vorhang geht auf und es kommt eine kleine zarte Person um die Ecke und nicht irgendwie so ein Typ in einem fetten Frack. Ja.
Bernhard Neuhoff lauert, was zu sagen.
Ein Typ, der verdammt schlechte Leistung abliefert, wie Valeri Gergiev letztens, der auf dem internationalen Dirigentenmarkt wirklich ein Vielfaches an Geld kostet und ein wirklich so viel weniger abgeliefert hat. Also ich kann nur sagen, fantastisch. Ich fand es richtig, richtig gut. Es war wirklich auf den Punkt serviert. Ab und zu geht mir wie dir, Christina, hat mir ein bisschen das Lyrische gefehlt. Also wenn der Erik sich mal an die schönen Momente zurückerinnert, dann müsste es einfach mal aufblühen.
Bisschen blühen, ja.
Ja, genau. Ja. Und das lässt sie noch nicht zu oder das erzeugt sie nicht. Sie hält immer so alles so in so einer sehr, sehr angespannten Faust quasi.
Aber dann gut ausbalanciert und auch durchsichtig.
Das war, man hat die Sänger sehr, sehr gut gehört. Man hat die Mittelstimmen immer gut gehört. Sie wusste auch immer, was sie interessiert gerade.
Genau.
Diese Tanzrhythmen, die hatten irgendwie auch Swing. Das war auch irgendwie, es war nicht starr oder so.
Nee,
es hatte Rums, es hat einen mitgerissen.
Und ich meine, gerade irgendwie der Anfangschor im dritten Akt mit dem zugespielten Chor, da habe ich mir echt nur gedacht, Respekt. Diese ganzen
Einsätze und so weiter,
das kann so daneben gehen, auch in der normalen Aufführung.
Ja, und das kann so rumpeln oder auch so tölpelhaft klingen.
Irgendwie plötzlich sind die davon gelaufen. Und ich muss sagen, das hat sie wirklich gut im Griff gehabt.
Passt es denn zu der Inszenierung oder war das so ein Widerstreit zwischen Inszenierung und Dirigat?
Naja, wie Bernhard sagt, man kann es ja mögen oder nicht, aber Tschernakow ist natürlich schon so professionell, dass er eine tolle Personenregie macht. Wo die hinführt, ist dann eine andere Frage. Dadurch war natürlich dann die Musik schon immer sehr dicht an den Sängern dran. Und ich meine, das Tolle war ja auch, es waren alles Sänger, die spielen können. Das hat man ja auch, gerade beim Holländer, wo ich eben so eine junge Sente haben möchte, die eben dieses dauernd ausbrechen wollende Frauenzimmer ist, irgendwie, das konnten die spielen. Das hat die Musik dann natürlich auch erzählt und mitgetragen. Also das, ich fand, Szene und Musik waren schon sehr eng beisammen heute.
Also ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, dass sie das jetzt zusammen erarbeitet haben, sondern da hat schon jeder irgendwie sein seins gemacht. Aber ja, es gab aber Aufführungen, die haben schon schlechter zueinander gepasst. Ja.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal Asmik Grigorian genannt als große Sänger-Darstellerin. Wie ging es Ihnen denn heute mit der gesanglichen Leistung, Bernhard Neuhoff?
Ja, ich fand sie hinreißend. Sie hat lustigerweise nicht eine Stimme, wo man dahin schmilzt, weil sie so schön ist, sondern sie hat eine Stimme, die einen irgendwie die ganzen Abend über bannt und fasziniert, weil sie so intensiv singt, weil sie so wahnsinnig intensiv gestaltet. Also früher hätte man gesagt Schneidbrenner, aber im positiven Sinn. Also sie hat einfach eine wahnsinnige Durchschlagskraft erstmal. Sie kommt direkt in den Saal und erwischt einen mit ihren Tönen. Das ist schon fantastisch erstmal. Und sie hat eine ganz gleißende, helle, klare Stimmgebung. Sie ist natürlich keine jugendliche Senta, sie ist eine sehr dramatische Senta. Sie hat schon viel erlebt. Sie war eigentlich kein Girl, was sie darstellerisch war, war sie stimmlich überhaupt nicht, sondern sie war eine reife Frau, eine sehr interessante Frau. Also wirklich, ich fand ein sehr, sehr spannendes Rollenporträt.
Manuel Brooks seufzt ein bisschen.
Ich würde sagen, sie war kein Girl, aber sie hat eben sozusagen diese Ausbrüche dieses Teenagers eben auch vokal sehr gut gestaltet. Mir ist es nur so, wir müssen aber auch dazugeben, Senta ist wirklich auch einfach in Bayreuth oder auch sonst wo, wenn du das durchspielst, scheiße, weil die kommt ja praktisch irgendwie ab dem zweiten Akt nicht mehr von der Bühne und hat natürlich dann auch die wirklich großen Ausbrüche und die letzten 20 Minuten waren mir doch dann an manchen Stellen einfach ein bisschen zu schrill. Sie verliert dann an Farben einfach auch. Also sie hat sich ja nun wirklich gerade in der Ballade sehr, sehr um Farben, um Differenzierung, um Nuancierungen bemüht. Und am Schluss hat sie dann nur noch geschrien. Also da war sie
ziemlich
gut geschrien und natürlich überzeugend. Und dadurch, dass das ja nun auch eben, auch wenn man es nicht mag, aber doch sehr intensiv ausgestaltet war, da alles irgendwie diese Schusswechsel und alles und sie dann dazwischen und rennt hin und her. Ich habe erst gedacht, sie zündet die Häuser an, da kugelte es ja schon relativ lang vor sich hin, da sind komische Gestalten hinten drin verschwunden, das waren eben nicht die blauen Männer.
Das waren die Bühnenarbeiter.
Die Bühnenarbeiter hat man auch ein paar Mal fleißig gesehen. Ja, vor allem in der Kirche. Die war offenbar ohne Motor oder da war der Motor, der jetzt verbrannt ist, irgendwie der Generalprobe. Aber sozusagen, da ist mir dann ein bisschen so gegangen, dass ich sagte, da geht jetzt die Stimme nicht mehr ganz mit dem, was sie spielt und wie sie uns überzeugt. Aber das war auch bei ihrer Salome in Salzburg genauso. Sie ist halt ein Gesamtkunstwerk und die Betonung liegt auf Stimmendarstellerin. Aber wenn es eben eine Inszenierung ist, die sie auch fordert und die genau diese Stärken von ihr will, dann ist es eben überzeugend und das war es natürlich jetzt hier auch.
Ja, ich bin ein großer Fan von ihr. Ich finde die ganz toll. Das ist eine exemplarische Erscheinung in ihrer Generation übrigens auch. Mir hat es heute ein bisschen an zwei Dingen gemangelt. Zum einen an der Textverständlichkeit. Also wenn man den Holländer Text überhaupt nicht kennt, hat man nahezu kein Wort verstanden. Das gilt aber nicht nur für sie leider. Und das andere ist, dass ich fand, auch musikalisch kann man das noch ein bisschen feiner stricken. Also da kann man sagen, sie ist nicht so die Jugendliche und die super lyrische, sondern eher eine dramatische. Aber trotzdem, man kann auch in der Dynamik noch mal ein bisschen mehr variieren, ein bisschen eine höhere Fallhöhe einbauen, ein bisschen weicher werden und so. Vielleicht das mag kommen, das würde ich mir wünschen. Also mehr Text und ein bisschen mehr Musik. Musikalische Differenzierung.
Wie ging es Ihnen denn mit Georg Zeppenfeld als Starland und Jon Lundgren als Holländer?
Also fantastisch, erstmal die Textverständlichkeit. Da war er wirklich mal wieder, das ist er ja immer, ist er also immer, ja. Da ist man auch als Gurnemanns oder so immer fantastisch bedient bei ihm. Das war also vorbildlich und ich finde auch, wie er, also ich meine, in allen Registern einfach, wie die Stimme sitzt, das ist ja fantastisch. Also der ist eine Bank, der Mann. Der ist natürlich darstellerisch, Manuel, du hast es schon erwähnt, kein besonders interessanter Typ. Er ist immer so ein bisschen hölzern.
Und ja, aber das kann man ja einsetzen. Und das war heute eigentlich auch wieder ganz gut eingesetzt. Ja, vor allem mit dieser langen S-Szene da irgendwie wieder da so als Vater Familie ist da irgendwie saß.
Wenn die beiden Bässe da miteinander interagieren, so Holländer und er, dann ist natürlich einfach viel attraktiver, wenn er singt. Weil man ihn versteht, weil die Stimme fokussiert ist, weil alles sitzt, weil das eigentlich immer im Körper ist, während bei Herrn Lundgren, also, aber da kommen wir noch dazu, oder? Ich will hier nicht vorgreifen, Toni.
Wir können gerne zu Lundgren übergehen, es sei denn, es gibt noch jemanden, der gerne was zu Zeppenfeld loswerden möchte.
Naja, Zeppenfeld ist natürlich, was ich heute ganz schön fand, eben, er ist ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgelockt worden, dadurch, dass er ja gleich von Anfang an, dass der ganz Böse, nicht bloß der seine Tochter verschachert, sondern auch der vorher schon sozusagen eben die Mama vom Holländer da in den Tod getrieben hat, irgendwie da so, und der fiese Dorfpatriarch, dem irgendwie alle untertan sind. Und das hat er, glaube ich, schon auch ein bisschen ausgekostet, dass er heute mal eben
das nicht... Er durfte mal eben,
also so richtig. Aber er ist eben, selbst wenn er stumm ist, eben was da eben quasi als Mittagessen zu viert inszeniert worden ist, obwohl eigentlich nur zwei singen, da ist er schon eben auch, da hat er einfach eine tolle Präsenz und dem schaut man gerne zu und freut sich über jede neue Rolle und jedes Mal, wenn man ihn wieder sieht, also es ist ein Vergnügen. Lundgren hat, glaube ich, man kann es ja offen sagen, der hatte Corona und das ist mir schon aufgefallen, wie er den Wotan in Berlin gesungen hat letzten Herbst, da ist ihm dann auch am Schluss einfach so die Puste ausgegangen aus, ja. Und genauso habe ich das jetzt heute auch wieder empfunden. Es ist auch so ein bisschen unausgeglichen, wie er singt. Es gibt dann immer wieder ganz tolle Momente, auch da singt er auch und dann wird wieder ein bisschen geblökt und so ein bisschen irgendwie nur geschrien. Er ist natürlich eine tolle Person, auch durch diesen Glatzkopf natürlich auf der Bühne passt er jetzt natürlich auch in diesen rachesüchtigen, ganz realistischen Kerl da. Ich habe schon bessere Holländer gehört, aber ich lasse ihn gelten.
Ja, also er sitzt irgendwie so hinten. Also er hat,
es hat keine Linie, was du sagtest, Fokus. Ja, es wird immer woanders irgendwo die Stimme hervorgeholt und man staunt, was er für Räume hat. Ja,
aus irgendwelchen Nebenkammern
oder so. Ja, ich fand es auch eher schwierig. Ich fand auch seine Präsenz jetzt mal jenseits der reinen Erscheinung, die natürlich eine Erscheinung ist, aber ich fand so ein bisschen so die Bühnenpräsenz doch sehr statisch, sehr sich auf den Typ dann verlassend und wenig daraus machen. Also das hätte man, glaube ich, irgendwie stärker noch ausspielen können.
Wobei, ich glaube, Tschernjakow wollte ihn auch so ein bisschen als der Beobachter, der sozusagen die Strippe zieht und dann guckt, wie alle darauf reagieren. So
ja,
bisschen,
aber wenn man sagt, ne? das ist der Dämon und der Vernichter oder so.
Da hätte also, am Schluss einfach auch noch ein bisschen
mehr sein müssen. War aber eher ein Problem der Regie, glaube ich.
Aber ist das jetzt bei ihm generell ein Problem oder ist es was man eben auf die erwähnte Corona-Zwangspause auch zurück und das die Phase
früher,
der Regeneration?
Früher war das nicht so. Also früher hat er harmonischer gesungen, war das alles mehr eingebunden. Ich glaube wirklich, und ich meine, so alt ist er ja auch noch nicht. Es ist wirklich eine Kraftfrage.
Ja.
Und man soll das, glaube ich, nicht unterschätzen. Ja. Also, weil ich glaube, bei vielen kommt dann eben auch diese Atem, ich sage jetzt mal, Beschwerden oder wieder neu einrichten müssen, des ganzen Apparats vielleicht auch erst ein halbes oder dreiviertel Jahr später. Weil dann
es hat ja nicht an Wucht gefehlt. Also im Forte war er ja immer sehr, sehr präsent.
Ja, aber
dann ging es halt eher Probleme.
Ja,
es
kommt immer so rausgestoßen, dass es gestemmt hat. Nicht richtig geführt.
Also sehr gut gefallen, um das gleich weiterzuführen, hat mir die Prudenzkaja als Frau Mari vor allem.
Ich meine,
wenn man dann natürlich sieht, auch wer sie am Schluss sein muss und was sie da sozusagen tut, ist natürlich angenehm, mal nicht so eine mütterliche, ältliche Dame da zu sehen. Es ist natürlich auch ganz lustig, wenn die da einen Gesangsverein leitet, also so ein bisschen ein weiblicher Van Bett im Zar und Zimmermann. Und da kommt ja auch in der Musik noch ein bisschen was von her. Insofern war das eigentlich auch eine ganz hübsche Idee und da auch in ihrem Häckelmäntelchen. Und Prudenzkaja ist ja jemand, der gerade so skurrile Personen auch sehr gut spielen kann, von ihrer ganzen Körperhaltung und so weiter. Und das hat natürlich den Abend auch aufgewertet, dass die wirklich die vierte Hauptfigur war und nicht so normalerweise
diese Nebenfigur,
die da immer da so durchwischt eben. Ne?
Mehr zu Prudenzkaja aus der Runde. Ich habe jetzt viel amüsiertes Nicken gesehen, also das scheint gut funktioniert zu haben. Ja, dann blieben uns noch Eric Cutler als Eric und der Steuermann Attilo Glaser.
Mir war der Steuermann ein bisschen zu, man hört da ja immer hin und freut sich irgendwie drauf. Mir war er so ein bisschen zu knödelig und einfach, der hat immer so auf seine eigenen schönen Töne gewartet. Das hat mich so ein bisschen gestört.
Ja, da muss ich mal sagen, hat Benjamin Bruns, der letzte Steuermann hier irgendwie in dem ja nicht so geglückten Vorgänger Holländer irgendwie eine deutlich bessere Leistung abgeliefert und es hat ja auch dann entsprechend Karriere gemacht.
Ja.
War sehr opernhaft eigentlich.
Ja, komisch, so ein bisschen so aus dem Set gefallen.
Im negativen Sinn. Ja, genau. Obwohl der ja auch mehr zu spielen hatte. Ein
kleines Musikdrama.
Ja. Da war, aber er hat nicht so viel draus gemacht.
Nee.
Erik Kattler hat mir gut gefallen, weil das war mal eben nicht so dieser leidend passive Quengeler, der da immer dasteht.
Nee, der wollte noch was, ja.
Der hatte wahnsinnige Energie.
Der hatte auch eine Person, die Stimme ist auch mal so ein bisschen anders eingefärbt als so als diese deutschen Eriks, die da immer so Peter Seifert-mäßig da irgendwie so quengeln. Da irgendwie.
Genau.
Also so sagen, da kann man sich ja eigentlich schon vorstellen und deswegen fand ich es auch ganz lustig, dass diese Auseinandersetzung am Schluss bis zur Ohrfeige zwischen den beiden ging. Also da waren schon auch zwei Tiere auf der Bühne, die wirklich auch miteinander gerungen haben und nicht eben so einer, der immer nur hinten steht, du wolltest doch und jetzt bleib doch da und so weiter. Das mochte ich, dass der aufgewertet
aber
war.
Aber Manuel, du erzählst immer so schöne Details. Ich merke nämlich daran, dass die Regie doch nicht so schlecht gewesen sein kann, weil sie einfach so viele wirklich nette Situationen.
Das
Regiehandwerk ist einfach.
Aber vielleicht sind es auch einfach die Details, in die man sich verliebt, weil so der große Bogen fehlt. Ja, wenn man eigentlich nicht weiß, was das Ganze soll.
Ja,
oder?
Einverstanden.
Wir bewegen uns langsam auf das Fazit zu. Ein Bild oder eine musikalische Passage, die Ihnen von heute Abend bleibt? Bernhard, fang du an.
Also Asmik Grigorian ist irgendwie eine Wucht. Man kann das ein oder andere an ihr aussetzen, aber sie ist einfach eine wirkliche Persönlichkeit, wie sie halt wirklich nicht so oft vorkommt. Das ist einfach toll, so jemanden zu erleben. Und wie das Publikum darauf reagiert, das war auch toll, wie die Leute getrampelt haben. Das sind ja sehr, sehr kritische Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich viel wissen. Und die so diesen Saal, dieses nicht ganz volle Haus so zum Kochen zu bringen, wow, also ist schon toll.
Begeisterung nimmst du mit, Herr Bruck, geht's Ihnen?
Also ich muss sagen, ich war dann sehr berührt eigentlich von den Chören. Also wenn ich wirklich denke, die hocken da hinten hinterm Haus im Probensaal und da siehst du, was für ein Profichor das ist, mit was für eine Leidenschaft diese Leute alle jedes Jahr hierher kommen. Und wenn du überlegst, da kommen jetzt 70 Leute hierher, die den ganzen Sommer keinen Ton singen dürfen. Wie man aber gesehen hat, ist es doch wichtig, dass die das sind und nicht Statisten.
Und nicht irgendwer,
weil die das eben im Körper haben, was sie da singen, auch wenn sie keinen Ton vor sich geben. Also riesigen Respekt. Und dass der arme Herr Friedrich am Schluss ausgebuht worden ist, ich glaube, das war wieder das Typische, dass die dachten, das ist der Regisseur.
Komplett unverdient, wirklich, ja.
Fräulein Kemal.
Mir ist auch die Ballade der Senta, glaube ich, wird mir bleiben, allein weil man so das Gefühl hatte, die Grigorian genießt diese Szene so. Jan sagte so, jetzt bin ich dran und jetzt gebe ich so ein bisschen auch den Takt vor, ja, so von Dirigentin zu Dirigentin, wenn
die,
man
die
so
sich
will.
Da auch zurückgelehnt
sich zurücklehnt
hat
und Arme hat, breit gemacht und so und jetzt mal hier innehalten. Und mir ist auch der Schluss, ich verspüre so, ich habe Lust, über den Schluss nachzudenken, die beiden Frauen, die sich da in die Arme sinken, ich weiß noch nicht, ob es was bedeutet, aber irgendwie hat mir das gefallen.
Das ist eine ganz andere Art von Erlösung, das stimmt. Ja. Also das hatten wir zumindest noch nicht gesehen.
Bei die Weiber der Zukunft.
Ja. Wir haben schon dich wegbombende Senta gesehen, am Schluss spielte nur noch ein kleiner Radioapparat. Ne?
War eigentlich auch schön, oder? Jetzt, wo du es sagst.
Also die Weiber der Zukunft bleiben. Ganz herzlichen Dank in die Runde, Christine Lemke-Mattwey, Manuel Bruck und Bernhard Neuhoff. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen frohes Schreiben bei den Nachtkritiken. Und ich darf mich langsam auch verabschieden. Das war die Kritikerrunde von der Premiere der Richard-Wagner-Festspiele, der Fliegende Holländer im Jahr 2021. Und diese heutige Eröffnungspremiere, die hat BR Classic exklusiv im Video-Livestream übertragen. Und falls Sie die vielen Bilder, über die jetzt gesprochen wurden, auch sehen wollen, dieser Videostream steht ab sofort auf den Websites von BR Classic und dem ARD-Radio-Festival zur Verfügung. Und dort können Sie auch die Aufzeichnung der heutigen Radioübertragung des Fliegenden Holländers hören.